Unser heutigen Predigtext führt Jesus ein Gespräch mit einem ranghohen Theologen, in dem es um eine totale Generalüberholung des Menschen geht. Und der Text dazu steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Ich lese uns nach Luther. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er dann wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Herr Jesus Christus, bitte sprich durch dein Wort zu unseren Herzen und hilf uns auch, mit dem Herzen zu hören. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Ich möchte gerne noch einmal unterbrechen. Ich habe nämlich die falsche Brille auf und habe fast alles nur auswendig gesagt. Ja, was für eine Überraschung. Stadtbekannte Theologe Nikodemus besucht Jesus. Nikodemus hatte seine Studien auf der Jerusalemer Hochschule gemacht. Seiner Richtung nach gehörte er der Pharisäerpartei an. Als Mitglied des jüdischen Stadtrates war er einer der vornehmsten und auch der angesehensten Herren der Stadt Jerusalem. Nikodemus hatte Jesus von Anfang an in Jerusalem beobachtet. Anfangs stand er bestimmt auch auf Seiten des Hohen Rates, der sich Jesus gegenüber feindselig verhielt. Aber als dieser den Anbruch des Reiches Gottes verkündigte und seine Reden durch göttliche Zeichen und Wunder bekräftigte, sodass viele ihm begeistert folgten, wurde er nachdenklicher. Er bekam immer mehr den Eindruck, dass dieser Mann von Gott gesandt sein müsse. Zumal auch Johannes der Täufer auf ihn hinwies. Aber wie konnte er darüber Gewissheit bekommen? Das Einfachste wäre ja gewesen, öffentlich den Kontakt mit Jesus aufzunehmen. Jesus selbst vor versammeltem Volk um Belehrung zu bitten. Doch was hätten da seine Kollegen im Hohen Rat von ihm gedacht? Es wäre für ihn sicher nicht gut ausgegangen, ja gefährlich gewesen. Auch wollte er nicht dem Volk ein Beispiel geben, ehe er selbst Gewissheit hatte. Aber der Gedanke an Jesus und das, was er verkündigte, ließ ihn nicht mehr los. Als ehrlicher, kritischer Geist wollte er der Sache auf den Grund gehen und nicht mit seinem Kollegen ins gleiche Horn blasen. Er hatte längst gemerkt, dass Jesus etwas ganz anderes wollte als äußere Frömmigkeit, wie Erfüllung der Priestergebote, gottesdienstliche Feiern, Opfer, die Gabe des Zehnten, Fasten, religiöse Waschungen und dergleichen. Jesus sprach immer vom Reich Gottes, wie schon Johannes der Täufer am Jordan, mit dem er offenbart in Zusammenhang stand. Was war denn das für ein Reich, von dem Jesus sprach, wollte er wissen? Und was musste man tun, um hineinzukommen? Und diese Fragen wurden ihm schließlich so brennend, dass er sich endlich dazu entschloss, zu Jesus selbst zu gehen. Im Westen war bereits die Sonne hinter dem Königspalast und den Bergen untergegangen. Ohne lange Dämmerung wurde es Nacht. Und so entschloss er sich, im Dunkeln zu Jesus zu gehen. Wo Jesus wohnte, hatte er zuvor erkundet. Tief in seinen Mantel gehüllt, sodass ihn niemand erkennen konnte, ging er durch die unbeleuchteten Gassen bis zum Haus, in dem Jesus wohnte. Er klopfte an, wurde hereingelassen, hinaufgeführt auf das ebene Dach, wo das Söllerzimmer lag, in dem man fremde Gäste unterzubringen pflegte. Jesus befand sich da im kleinen Kreis seiner ersten Jünger drinnen, möglicherweise auch draußen, auf dem verebenen Dach. Unter ihnen war auch der Berichterstatter Johannes, der hier in diesem Text und auch in anderen Texten ganz zurücktritt, sondern nur Jesus in den Mittelpunkt stellt. So wurde er zu Nikodemus geführt. Dorthin wurde Nikodemus geführt und Jesus wird ihn auch freundlich empfangen und gebeten haben, sich niederzulassen. Von der üblichen orientalischen Gastfreundschaft ist nichts erzählt in unserem Text. Es spielt sich alles in einem bescheidenen Rahmen ab. Nikodemus beginnt offen und ehrlich das Gespräch mit einer Feststellung, die aufmerken lässt. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Mit dieser Anerkennung leitet er die Fragen ein, die er auf dem Herzen hatte. Wissen wollte er, was für eine Bewandtnis es mit dieser Königsherrschaft Gottes habe, die er proklamierte. Und was man tun müsse, um hineinzukommen. Doch Jesus antwortete im Dialog nicht auf der gleichen Ebene. Er wählte eine viel höhere, wodurch ihm im Voraus der Streitcharakter genommen war. Was man tun muss, fragt Nikodemus. Dem verdutzten Theologen Nikodemus entgegnete Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ohne Wiedergeburt, innere Wiedergeburt, eines der tiefsten Geheimnisse, versteht der Mensch nichts vom Göttlichen. Die Gelehrsamkeit kann nicht aus einem Alten einen neuen Menschen machen. Und das gilt allen Menschen. Auch du, lieber Nikodemus, passt so, wie du bist, nicht in das Reich Gottes. Du musst ganz anders werden. Du musst ganz neu werden, von Neuem geboren werden. Nikodemus blickt skeptisch. Weiß denn Jesus wirklich nicht, wen er da vor sich hat? Ich bin doch kein Zöllner, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Ich bin doch kein Verräter, kein Ehebrecher, kein Gesetzloser. Ich halte doch die 10 Gebote. Ja, ein paar Schönheitsreparaturen an meinem alten Adam, ein paar Verbesserungen im Blick auf mein Benehmen, die wären sicher nötig. Den meisten Menschen, ob Christen, Humanisten oder Atheisten, will das einfach nicht in den Kopf, dass wir so, wie wir sind, nicht vor Gott bestehen können. Sie sprechen, wir haben doch etwas vorzuweisen an guten Taten. Auch die 10 Gebote haben wir mehr oder weniger gehalten. Zugegeben, das Verhältnis zu den Schwiegereltern könnte ein wenig besser sein. Natürlich könnte entspannter sein. Das Geben für Notleidende könnte öfter erfolgen und das Mitarbeiten in der Gemeinde könnte auch öfter und gewissenhafter sein. Das Stille sein vor Gott, könnte mehr Zeit beanspruchen. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch schon ganz gute Leute, denken wir. Aber Jesus sagt denen, die meinen, beim Glauben gehe es doch nur um eine neue Melodie auf altem Instrument. Du musst ganz neu werden, in deinem Denken.
in deinen Motiven, deinen Intentionen, in deinen Plänen, deinen Wünschen, bezüglich deiner Bestrebungen und Absichten. Du musst neu werden, frei werden auch vom Neid und von Raffgier, Hochmut, Eitelkeit und Selbstsucht, auch von bösen Leidenschaften und menschenverachtender Ideologie. Aber das ist nicht opportun. Kirche und Staat versuchen eine neue Gesellschaft, damals der Marxismus, besonders in der Sowjetunion, eine neue Weltordnung, den sogenannten guten Menschen durch Erziehung ohne Gott herbeizuführen. Dann wann wird das je sein? Wir leben nur ein an der Bibel orientiertes Gottes- und Menschenbild, führt letztlich zu einem Umdenken, zu einer Umkehr zu Gott hin. Wie gesagt, es ist nicht opportun und so bleibt alles beim Alten. Immer wieder hören wir menschenverachtende Meldungen. Diese Welt ist voll von Bösen, von schlimmen Verbrechen, Korruption, von Verleumdungen, von inzwischen in die Hunderte gehende Vergewaltigungen und Messerstechereien. Wir hören, was sich an schrecklichen Dingen in Gaza ereignet und von der Befeuerung des Krieges in der Ukraine. Über allem liegt die wie Kriechöl sich ausbreitende Angst vor einem großen Krieg in Europa, der auch Deutschland erfassen kann und auf den wir in keiner Weise vorbereitet sind. Der Deckel, der den Frieden sichern soll, hält offensichtlich nicht. Immer neue Konflikte brechen auf. Die Alten kommen zurück. Wir haben Sehnsucht nach einer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit. In dem von den Römern unterdrückten Israel damals war diese Sehnsucht verbunden mit der Erwartung, dass der Messias kommen und das Volk von der Herrschaft der Römer befreien wird. Solche Sehnsucht bestimmte die Frage des Nikodemus. Wann wird dieses neue Reich anbrechen? Und deshalb spricht Jesus zu ihm vom Reich Gottes, der Gottesherrschaft. Da gibt es keine Zweiklassenherrschaft mehr von Mann und Frau, Jude und Heide, Arm und Reiche, Weise, man kann alles nennen, jetzt Braun und Schwarze, Linke und Rechte, Gute und Schlechte. Da gibt es keine Brandmauern mehr, da herrscht wirklich Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, da herrscht echter Frieden. Doch der Zugang zu dieser Gottesherrschaft ist ein von Neuem geboren werden. Nikodemus versteht, was Jesus sagt, aber nicht richtig. Als Rabbiner kannte er den Ausdruck, aber er versteht ihn nicht. Nikodemus fragt verständnislos zurück: Was meinst du damit? Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Aber mit Nachdruck wiederholt Jesus: Wahrlich, wahrlich. Mit anderen Worten, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, Nikodemus. Jesus wiederholt und präzisiert seine Aussage: Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Wörtlich: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in die Königsherrschaft Gottes eingehen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen, aber der Geist Gottes gibt das neue, das ewige Leben. Das heißt, der Mensch muss zu einem neuen Leben geboren werden, durch die Wassertaufe zur Vergebung der Sünden und durch Gottes Geist, durch seinen Geist der Liebe, um neues Leben zu erhalten. Das Leben, das wir durch die leibliche Geburt empfangen, ist erblich von einer sündigen Anlage belastet. Es gehört der vergänglichen Welt an und wird mit ihr auch zugrunde gehen. Es kann nicht durch noch so gute Erziehung und Selbstbesserung veredelt werden. Indirekt sagt Jesus: So wie du bist, lieber Nikodemus, passt du nicht in das Reich Gottes. Du brauchst eine neue Gesinnung. Also, Nikodemus, wundere dich nicht. Nimm das Wunder der Wiedergeburt an und lass es an dir geschehen. Liebe Gemeinde, was Jesus hier zu Nikodemus sagt, das sagt er auch zu uns. Es gibt eine wirklichkeitserprobte Alternative zu dem ganzen Jammern und Klagen, Diskutieren und Debattieren unserer Zeit, wo letztlich doch alles beim Alten bleibt. Es gibt eine Alternative und die kann man im Glauben an Jesus finden. Viele Menschen wurden seit Pfingsten durch den Geist Jesu umgepolt. Zu Menschen mit einer neuen Gesinnung, zu Menschen, die Jesu Liebe und Güte ausstrahlten. Da hört ein junger Mensch auf einer christlichen Freizeit Gottes Wort. Angesprochen von Jesus wird er innerlich fragend, wirft alles in die Waagschale und sucht das Gespräch. Er spürt, dass es so wie bisher bei ihm nicht weitergehen kann. Und dann legt er seine Schuld unter dem Kreuz Christi ab und übergibt sein Leben Jesus. Er wird frei zu einem neuen Leben, in dem Jesus das Sagen hat. Die Theologieprofessorin Eta Linnemann, entschiedene Vertreterin der modernen Theologie, Bultmann-Schülerin, hat während meiner Zeit in Marburg den Studenten der Theologischen Fakultät in Marburg schriftlich mitgeteilt: Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin. Und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Dieses klare Zeugnis bewirkte ein geistliches Erdbeben unter der Studentenschaft und bei vielen anderen. Manche begannen wieder ganz neu und auch umzudenken. Eta Linnemann hat eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erfahren. Ob wir begriffen haben, was Jesus Nikodemus sagen wollte. Die neue Geburt ist seit Jesus gekommen ist wirklich Realität. Die bange Rückfrage des Nikodemus wurde zu einer Entscheidungsfrage. Wie ein Bumerang kam es auf ihn zurück. Willst du die Wiedergeburt durch Wasser und Geist? Willst du anders? Willst du neu werden? Niemand wurde bei seiner Geburt nach irgendetwas gefragt. Bei der neuen Geburt ist es anders. Sie wird keinem aufgenötigt oder aufgezwungen, keinem zur Pflicht gemacht. Wer mit der Schuld seines Lebens selber fertig werden will, wird aber scheitern. Die Last seines Lebens wird ihn erdrücken. Jesus bietet allen Menschen Vergebung und neues Leben an durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz. Und darum dürfen wir bitten. Wir dürfen Jesus bitten, uns zu beschenken mit dem Geist der Liebe, der Hass, Groll und alle Angst überwindet. Mit dem Geist des Trostes, der uns tröstet in allem Leid dieser Welt. Wir dürfen Jesus bitten, uns zu beschenken mit dem Geist der Hoffnung, die keinen Menschen aufgibt, und dem Geist der Zuversicht, damit David sprechen kann: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Sei nur stille, meine Seele. Im Blick auf all die Geister des Todes und der Hoffnungslosigkeit dürfen wir beten: O komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit. Deine Kraft ist nicht vergebens, sie erfüllt uns jederzeit. So wird Geist und Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein. Es geht darum, dass uns Gottes Geist, dass uns der Heilige Geist durch Jesus Christus erneuert und stärkt. Möchten wir das? Die Ägypter haben einst ihre Leichen so gut einbalsamieren können, dass sie bis heute nicht verwest sind. Man hat solche Mumien in den Gräbern, den Pyramiden gefunden. Sie wurden von den Ägyptern lebensecht auch angemalt. Doch sie waren und blieben letztlich Leichen. Ihr Lieben, ist das nicht ein Beispiel für viele christlich aufgeputzte Menschen, die aber kein Leben aus Gott, keine Gewissheit haben? Die nicht mit Paulus, Galater 6, 20 sagen können, dass ihr Leben vom auferstandenen Christus bestimmt ist? Die nicht mit Römer 5 sagen können, die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist? Ihr Lieben, kommen wir zum Schluss. Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück zu Nikodemus. Nikodemus mag bei dieser nächtlichen Unterredung Jesus fassungslos angeschaut haben. Das, was Jesus sagte, das waren für ihn unerhörte Gedankengänge. Jesus bemüht sich auch nicht, ihm das Geheimnis zu erklären. Er erinnert ihn nur daran, dass es schon in der Natur Geheimnisse genug gibt, die kein Gelehrter erklären kann. Während sie so dasaßen, hörte man das Sausen des Westwindes, der jede Nacht vom Mittelmeer her über die Gassen Jerusalems weht. Den Lauf des Windes kann auch kein Gelehrter berechnen. Und daran anknüpfend sagt Jesus Nikodemus: Staune nicht darüber, dass ich gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Noch immer unsicher fragt Nikodemus, wie mag solches zugehen? Er hatte sich bisher für einen großen Theologen gehalten, aber diesen Theologendünkel stellte Jesus mit den Worten bloß: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Ein schöner Vers steht in Vers 10, Johannes 3, 10. Sollten Sie auch mal auswendig lernen. Bist du ein Lehrer Israels und weißt das nicht? So können Sie ja mal, wenn Sie wieder die Bibelverse, die Sie gelernt haben, repetieren, einen anderen fragen: Weißt du noch, was in Johannes 3 steht? Ja, dann schau mal nach. Da steht nämlich: Bist du ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Und dann spricht er etwas frei übersetzt: Wahrlich, wahrlich, Johannes der Täufer und ich bezeugen euch die unträgliche von Gott kommende Wahrheit. Aber ihr Juden nehmt unser Zeugnis nicht an. Bei dir jedoch weiß ich, dass du mit redlichem Herzen kommst. Was du heute noch nicht verstehst, wird dir eines Tages völlig klar werden. Ihr Lieben, das lesen wir, wenn wir etwas weitergehen als der Text, den ich gelesen habe. Also es geht ja noch weiter bis Vers 16 ungefähr. Johannes 3, 1 bis 9 hatten wir gehört. Und bei dir jedoch weiß ich, dass du mit redlichem Herzen kommst, sagt Jesus etwas später. Auch ein Zeichen, woran dann die göttliche Wahrheit erkennen kannst, will ich dir noch nennen. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss das Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann kommt dann der Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da hatte Nikodemus die Antwort auf die Frage, wozu Jesus gekommen sei. Er ist gekommen, um Menschen von der Macht des Bösen und dem Verlorengehen zu retten. Liebe Gemeinde, aus diesem nächtlichen Gespräch hat Johannes nur das Wichtigste überliefert. Es war wohl schon spät in der Nacht, als sich Nikodemus in seinen Mantel gehüllt wieder auf den Weg machte, zurück zu seiner Wohnung. Dort angekommen, wird er wohl noch lange über alles nachgedacht haben. Aber nicht nur in jener Nacht. Noch lange Wochen und Monate rumorten jene drei Rätsel in seinem Herzen. Das Rätsel der neuen Geburt von oben, das Rätsel der erhöhten Schlange in der Wüste und das allergrößte Rätsel, dass der Mann, an dessen Seite er gesessen, sich wie selbstverständlich den einzig geborenen Sohn Gottes nannte, der gekommen sei, Menschen zu retten, von allem Bösen zu erlösen. Jesus hatte ihm dieses Rätsel mit keiner Silbe gelöst. Er gab auch sonst seinen Zuhörern manchmal Rätsel auf, die sie zu tieferem Nachdenken reizen sollten. Und diese Rätsel waren wie Knospen, die sich zur rechten Zeit schon selbst öffnen würden. Auch das Wort von der erhöhten Schlange in der Wüste war Nikodemus, obwohl er diese Geschichte aus den Tagen Moses kannte, ein Rätsel, eine jetzt noch harte Knospe, von der er noch nicht ahnte, mit welcher Pracht sie sich ihm später noch entfalten würde. Tage später hatte sich dann die Knospe ein wenig geöffnet, als er sich einer Verurteilung Jesu ohne gründliche Untersuchung widersetzt hatte, als er vor seinen Parteigenossen für Jesus eintrat. Lesen wir, da sprach er mit dem: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Fast 2 Jahre später, am Karfreitagsabend, hat er mit Josef von Arimathia, einem Kollegen aus dem Hohen Rat, der eine gute Stellung zum Statthalter pflegte, dafür gesorgt, dass der Leichnam Jesu nicht von den Soldaten vom Kreuz genommen wurde und deswegen auch nicht im Tal Hinnom auf dem Schindacker landete, wie alle Verbrecher, sondern ehrenvoll begraben wurde. Als Nikodemus dann draußen vor der Stadtmauer Jerusalems zum Kreuz hinaufschaute, um den Tod, den zu Tode Gemarterten, mit dem er einst eine Begegnung hatte, zusammen mit Josef von Arimathia vom Kreuz herabzunehmen, spätestens da wird es wie ein erhellender Blitz durch sein Gemüt gegangen sein. Da dachte er an das Wort von der Schlange. Da fing die Knospe schon zu blühen an. Das Geheimnis des Kreuzes, das Geheimnis des Kreuzes, wir haben davon gesungen, durch welches alle, die an Jesus glauben, selig werden sollen, enthüllte sich ihm als das größte Geschenk Gottes. So könnte es auch noch bei vielen anderen Menschen sein, die im Dunkeln tappen. Liebe Gemeinde, Gott möchte, dass wir wie Nikodemus ja eine persönliche Begegnung mit dem Gekreuzigten haben. Dass wir sein Wort betend lesen, dass wir uns seinen wärmenden Strahlen, dem hellen Licht seines Sohnes Jesus Christus aussetzen, dass wir sein Wort auf uns wirken lassen. So kann er an uns und in uns wirken, dass die jetzt vielleicht noch harte Knospe aufbricht und neues Leben in uns zu blühen beginnt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in dir, dem Sohn des lebendigen Gottes, neues Leben anbietest. Wir können und dürfen neu geboren werden, neues Leben bekommen, wenn wir mit unseren Sünden und allem, was uns niederdrückt, zu dir kommen. Du schenkst uns ein neues Herz, einen neuen gewissen Geist, ein neues Denken, ein zum Dienen und Gutes tun befreites Leben, wenn wir dich darum bitten. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Bitte ruf auch in unserem Umfeld Menschen in dein helles Licht. Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, dass sie neues Leben empfangen. So bitten wir dich für unsere Verwandten und Bekannten, auch für unsere Nachbarn und Freunde, für unsere Kollegen, Kolleginnen, für alle, die du uns in den Weg stellst, dass sie etwas von deiner Liebe spüren und sich dir öffnen möchten, immer mehr. Ich bitte dich auch, segne die Gemeinde hier in Grünberg, segne all ihre Veranstaltungen und auch ihre Aktivitäten. Amen.